Herzlich willkommen beim Junglandwirte-Podcast, dem Podcast rund um die Landwirtschaft. Wir kommen mit interessanten, innovativen und einflussreichen Personen rund um die Landwirtschaft ins Gespräch und stellen Ihnen eure Fragen.
Heute freuen wir uns, Gitta Kunnemann bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Frau Kunnemann, sollen wir gleich loslegen?
Gerne.
Ja. Was fällt Ihnen denn als erstes ein, wenn Sie an das Thema Landwirtschaft denken?
Meine Familie, unser Hof, Zuhause, Heimat. Ich bin auf einem Hof in Ostfriesland aufgewachsen und habe dort eine Kindheit gehabt, wie man sie sich nur wünschen kann, nämlich mit dieser großen Freiheit, die auf Hirschen ja auch der Fall ist. Jeder muss mitarbeiten, jeder ist gefordert, aber dafür wird einem sehr früh auch sehr viel zugetraut. Und von daher ist Landwirtschaft für mich an erster Stelle zu Hause.
Ja, und was glauben Sie, nimmt man Ihnen des Öfteren übel? Gibt es da auch was?
Nein, natürlich nicht. Ich komme überall, wo ich hinkomme, sagen die Menschen, oh, du bist wunderbar, du bist großartig. Nein, das war jetzt ein Scherz, also natürlich. Es kommt darauf an, wo ich mich bewege. Ich werde, glaube ich, in Berlin nimmt man mir übel meine Direktheit. Menschen, die mit mir reden, wissen relativ schnell, woran sie sind. Und ich sage auch, was ich meine. Das ist in Berlin, in dieser Blase Berlin auch nicht unbedingt der Standardfall, wo ja auch sehr diplomatisch zum Teil agiert wird, wie auch immer. Für genau diese Direktheit werde ich wiederum im Wahlkreis bei uns zu Hause geschätzt, weil auch da die Leute wissen, woran sie mit mir sind. Und von daher Direktheit als Grund, dass man mich nicht mag oder als Grund, dass man mich gerade mag.
Ja, interessant. Und wenn Sie einmal den Job von jemand ganz anderen machen könnten, welcher wäre das denn?
Dann würde ich übernehmen das Amt der Bundesumweltministerin, weil ich dann gerne tatsächlich, und sei es nur für 24 Stunden, die Chance nutzen würde, erstmal alle Chefideologen nach Hause zu schicken. Vorneweg den Staatssekretär. Dann einige Abteilungsleiter, dann würde ich mal mit dem Uber sprechen und so weiter und so fort. Daran hätte ich nicht nur große Freude, sondern aus meiner Sicht wäre es zwingend erforderlich, denn es erschreckt mich wirklich, welche Ideologie dort in diesem Haus inzwischen herrscht. Das ist nicht nur mit Händen zu greifen und zum Teil auch zu sehen, wenn man beispielsweise anklickt, das ganze Thema Bienen beispielsweise, dann ja. Ist auf der Seite des BMU ein langer Vortrag, weswegen Bienen leiden unter Pestiziden, unter der Landwirtschaft und so weiter und so fort. Andere Gründe werden gar nicht erwähnt. Das ist eine sehr ausschließliche Fokussierung auf die Landwirtschaft, auch eine Polarisierung, und zwar unabhängig von der jeweiligen Ministerin. Denn auch bei der Vorgängerin von der jetzigen Bundesumweltministerin gab es ja schon massive Ausgrenzungsversuche gegenüber der Landwirtschaft. Wenn ich zum Beispiel an die damaligen Bauernregeln denke, das war schon richtig unter der Gürtellinie. Und von daher einen Tag Bundesumweltministerin.
Ja, das ist doch ein klares Statement. Und wir wissen ja, Politik... In der Politik hat man oftmals lange Arbeitstage, aber wenn Sie mal frei haben, was machen Sie denn dann gerne?
Was ich gerne mache, ist erstmal ausschlafen. Also ausschlafen und dann liebe ich Musik über alles. Ich spiele selbst Klavier, aber sehr schlecht. Ich singe gerne, aber sehr schlecht. Das heißt, ich muss mich hier einschließen in ein Zimmer, um zu singen und Klavier zu spielen, aber versuche es tatsächlich. Ich höre leidenschaftlich gerne Musik. Sagte ich schon, dass ich Musik mag?
Ja, naja, also das ein oder andere Mal.
Okay. Ich tanze auch leidenschaftlich gerne, allerdings mein Mann nicht so gerne. Und das Thema, was mich zunehmend fasziniert, ist das ganze Thema auch Ernährung. Ich habe erst in den letzten Jahren angefangen, selbst zu kochen und mich stark mit diesem Thema Ernährung auseinanderzusetzen, bis hin inzwischen zu der Anpflanzung selbst von Lebensmitteln. Also ich habe in der letzten Woche mit meinem Mann zusammen unsere Kartoffeln geerntet. Wir hatten Belana und Rote Laura. Dann habe ich dieses Wochenende, haben wir Äpfel geerntet und Apfelsaft gemacht. Übrigens mit einer tollen Presse der Landfrauen aus dem Emsland. Dann haben wir im Nebenerwerb Rinder Galloways. Und das erfüllt mich tief. Und deshalb kann ich mir übrigens auch sehr gut vorstellen, nach meinem Ausscheiden aus der Politik dann meinem Bruder auf seinem Hof zu helfen. Unser Bruder hat einen Hof auf Getreide, aber eben im Wesentlichen mit Sonderkulturen, Erdbeeren und Spargel. Und das würde mir, glaube ich, Freude machen, ihn dabei zu unterstützen. Ob ihm dann so viel Spaß macht, ist eine andere Frage. Aber naja, der kennt mich schon länger.
Ja, ja, das glaube ich. Ja, im Moment steht ja das Thema Schweinepest an erster Stelle. Und ja, was meinen Sie, ist immer so ein bisschen der Blick in die Glaskugel, aber ist es bald wieder möglich, unsere Hausschweine in die asiatischen Länder zu exportieren? Und ja, wird sich der Schweinefleischpreis fangen und vielleicht sogar wieder eben in absehbarer Zeit auf ein auskömmliches Niveau steigen?
Die Frage ist nicht, ob der Schweinepreis wieder steigen wird, sondern wann er wieder steigen wird. Er muss steigen, weil er auf einem natürlich katastrophal niedrigen Niveau ist. Wenn ich sehe, was du heute für ein Kilo Schweinepreis bekommst, was für ein Ferkel. Das hat natürlich nicht nur mit ASP zu tun und dem Stopp des Exports unter anderem nach China, sondern natürlich auch mit dem Rückstau, den wir derzeit haben, aus den Problemen durch die Schließung von Schlachthöfen. Mhm. Da gibt es ja immer noch diesen Rückstau, den wir dort haben. Und das hat natürlich gewaltig den Preis gedrückt, weil auch die großen Vier die Chance genutzt haben und entsprechend brutal dort agieren. Das heißt, der Preis wird wieder steigen. Die Frage ist, wann. Das hat damit zu tun, bekommen wir auch die Schlachthoflandschaft wieder ans Laufen und kommen wir wieder in den Export nach China. Wir haben ja zurzeit das Problem, dass wir in Deutschland nicht mehr das Zertifikat ausstellen können oder der Händler ASP frei für Hausschweine. Das ist ein großes Problem. Und das ist natürlich für die Chinesen durchaus ein Grund zu sagen, wir lassen euch nicht rein. Ob zwar der Druck, zu einer Verständigung zu kommen, wahrscheinlich so hoch ist wie noch nie zuvor. Es gab das Thema ASP und die Folgen dann für den Export beschäftigen uns ja seit geraumer Zeit. Wir verhandeln auch seit geraumer Zeit mit den Chinesen. Wir hatten immer wieder auch Vorschläge unterbreitet, zum Beispiel für ein Regionalisierungskonzept, also zu sagen, wir würden gerne mit euch zu einer Regelung kommen, dass wir Restriktionsgebiete festlegen in Deutschland und dass wir dann für diese bestimmten Regionen sagen, aus denen darf exportiert werden und aus denen entsprechend nicht exportiert werden. Dieses Prinzip der Regionalisierung ist international anerkannt. Das wäre eine sichere Lösung für den Handel zwischen eben auch der Volksrepublik und Deutschland. Vor 2 Jahren ist das von den Chinesen noch rundweg abgelehnt worden. Heute sind sie deutlich offener, hat auch damit zu tun, dass natürlich die ASP auch in China ist. Die brauchen zwingend Schweinefleisch von außen. Und die erkennen natürlich auch den Unterschied, dass wir derzeit ganz klar ja auch trennen können, dass wir Deutschland weiterhin frei ist von ASP-Hausschweinen. Wir reden ja nur über den
Wildschweinbestand.
Also von daher, es hängt von einem
YouTube zum Beispiel sind. Und wir sind auch schon im Vorfeld immer wieder mal so kurze WhatsApp-Clips, die so rumgeschickt werden, von Ihnen aufgefallen, in denen Sie so Ihre Sicht der Dinge darstellen. Und ja, ich finde das eigentlich immer ziemlich gut. Wäre es nicht sinnvoll, das so rund um die Politik weiter auszubauen, damit sich die Landwirte vielleicht auch besser mitgenommen fühlen und besser informiert sind, warum vielleicht welche Entscheidung gerade in Berlin getroffen wird oder nicht?
Ja, das wäre sinnvoll. Also keine Frage. Ich kann ja in einem Video oder in einem Kurzvideo relativ schnell erklären, um was geht es im Grunde nach. Und durch die WhatsApp-Gruppen, die es inzwischen im Bereich der Landwirtschaft gibt, erreichst du ja auch viele Menschen dadurch. Nur auch das ist eine Frage der Kapazitäten, nicht nur von mir allein, sondern eben auch meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Selbst ein kleines WhatsApp-Video oder YouTube-Video oder wie auch immer, auch wenn es vermeintlich so locker und leicht daherkommt, will natürlich vorbereitet sein. Also wenn ich ein Video zu Peter mache, dann muss jede Zahl, die ich dort verwende, exakt stimmen. Bis hin zu der Rechtsformulierung, die ich benutze, weil ich sonst Gefahr laufe, auch sofort ein Anwaltsschreiben zu bekommen.
Ja.
Das heißt, es bedarf bei den komplexen Themen bedarf es weniger Vorbereitung. Das ist manchmal einfach schwer einzubauen in einen, ja, in den normalen Alltag. Denn meine eigentliche Aufgabe ist es ja tatsächlich, hier in Berlin Gesetze zu machen, über Haushalt mitzudiskutieren und dann im Wahlkreis auch Bürgeranliegen zu begleiten. Nebenher noch Medienarbeit zu machen, auch normale Pressearbeit zu machen, Bürgerbriefe und so weiter und so fort. Und das ist manchmal reichen da auch 24 Stunden eigentlich nicht. Das ist nur schwer in der Wahrnehmung, denn ehrlicherweise, wenn der Normalbürger über Politik spricht, wird er sagen, oh my gosh, was tun die eigentlich den ganzen Tag? Die reden, aber arbeiten tun sie doch eigentlich nicht richtig. Also es ist ja so eine Grundhaltung in Deutschland. Liegt aber auch daran, dass unsere Arbeit sehr intransparent ist. Also wer weiß wirklich genau, wie ein Gesetz entsteht. Und dass bevor du gegebenenfalls eine bestimmte Formulierung in einem Gesetz hast oder sie nicht drin hast, du vielleicht 100, 200 Gespräche führen musst mit ganz unterschiedlichen Gruppen. Und das kostet extrem viel Zeit. Also mein Tag beispielsweise hier in Berlin, der beginnt halt, die ersten Besprechungen sind ab 7.30 Uhr und die sind heute Abend, ich mein letzter Termin, und ich sitze im Regelfall ab 7 Uhr am Schreibtisch. Und ich bin gestern Nacht, war ich um 3 Uhr nachts zu Hause.
Ja, Wahnsinn.
Und das ist einfach, das ist keine Klage, ich liebe das, was ich tue. Es macht mich nicht immer happy, aber ich bin davon überzeugt, dass es wichtig ist. Aber es kostet wirklich wahnsinnig viel Zeit. Und da kann dann eben auch die Aufnahme eines kleinen Videoclips vielleicht gerade die 10 Minuten kosten, die ich gerade nicht habe, weil da schon wieder 100 Leute auf der Telefonliste stehen oder du ins nächsten Termin rein musst oder wie auch immer. Sie kennen das ja.
Ja. Aber ich kann Ihnen sagen, die kommen auf jeden Fall immer sehr gut an, wenn Sie solche kleinen Clips mal
machen. Danke! Dankeschön. Danke
doch,
sehr.
Das ist immer ganz gut. Genau, und ja.
Darf ich Sie mal fragen?
Ja.
Zu was würden Sie sich mehr Informationen wünschen? Was wäre aus Ihrer Sicht wichtig als Thema? Oder wo sagen Sie, da würde ich gern mehr erfahren? Ja.
Also,
Nicole kann auch was sagen im Hintergrund.
Also ich würde mir wünschen, dass man, also ich arbeite ja jetzt beim Landwirtschaftsverband, beim Westfälisch-Typischen Landwirtschaftsverband für die Jugendabteilung. Und da kriegt man ja schon immer mit, was alles so an politischen Sachen passiert und ja, mit was, wie viele Gespräche stattfinden und wie oft man sich untereinander abstimmt. Aber wenn man so das so ein bisschen transparenter machen würde, ja, was überhaupt, wie schwierig es oft ist, vielleicht auch Mehrheiten zu finden und warum es manchmal eben auch einfach nicht so geht, wie man selber vielleicht gerne möchte. Das finde ich manchmal interessant. Als Beispiel kann man ja vielleicht nehmen diese Abstimmung, wo es, ich weiß nicht mehr, was die FDP dort abgestimmt, eingereicht hat.
Ach, damals der berühmte Antrag, ja. Ich erinnere das. Das war wichtig, es zu erklären.
Ja, genau. Stimmt.
Ich habe damals auch ein Video gemacht, ein viel zu langes damals. Das ist ja, man muss das auch lernen. Ne?
Ja.
Es gibt ja auch Menschen, die haben so eine Gabe, dass die sehr kurz und prägnant Dinge auf den Punkt bringen und dabei auch noch lustig sind irgendwie. Das bin ich nun nicht gerade. Aber das ist, da haben Sie recht, manches ist schwer zu erklären. Oder wäre vielleicht interessant. Also wir haben diese Woche zum Beispiel Haushaltswoche. Ich habe jetzt gerade auf Facebook was eingestellt. Ich mache das übrigens dann selbst, weil du sonst merkst, dass es nicht deine Sprache ist. Also ich lasse meine Accounts nicht machen.
Okay.
Sondern ich mache es selbst, mit Ausnahme, dass ich jetzt vielleicht Fotomaterial oder so mir besorgen lasse oder sage, jetzt mach mal was oder wie auch immer, Inhalte mal durchspreche. Aber und dann habe ich heute was zum Haushalt gemacht. Wir sind in der Haushaltswoche. Um einfach mal zu erklären, wenn ich jetzt einfach nur sage Haushaltswoche, da kann kein Schwein in Deutschland was mit anfangen, die wenigsten. Ne? Ja. Das ist eben unsere Blase. Und dann zu erklären, das ist eben diese Woche in Berlin, in der wir im Deutschen Bundestag darüber beraten, wie viel Geld ausgegeben wird im kommenden Jahr und wofür Geld ausgegeben wird im kommenden Jahr. Und da hätte ich heute auch ein Video machen können, aber schlichtweg keine Zeit. Dann hätte ich sie nämlich versetzen müssen. Das wollte ich jetzt auch nicht.
Das wäre auch schade gewesen.
Ja, das wäre auch schade gewesen. Aber da hätte ich natürlich, gestern haben wir zum Beispiel mit meinem Haushälter aus dem Bereich Landwirtschaft zusammengesessen, der dann gesagt hat, okay, an welchen Stellen wollen wir noch nachjustieren? Also wo meint ihr, das eine ist ja der Entwurf eines Ministeriums, also Frau Klöckner und ihr Team sagen, dafür wollen wir gerne mal Geld ausgeben. Und wir sagen vielleicht, nö, wir sehen aber dort einen anderen Schwerpunkt oder finden entsprechend wichtig, dass dort nachjustiert wird. Das ist eigentlich Haushalt.
Ja, also wie gesagt, das, wenn das so der breiten Masse mehr erklärt würde, dann gäbe es auch, glaube ich, vielleicht ein etwas besseres Verständnis, warum vielleicht manche Entscheidungen auch länger dauern. Und vielleicht nicht ganz so schnell geschehen, wie sie die Bürger oder besonders die ungeduldigen Bauern manchmal gerne hätten.
Ja, klar, das ist diese Frage der Ungeduld ist für mich auch nachvollziehbar. Das ist ja auch ein Thema jetzt für LSV. Wenn du hast eine Erwartungshaltung geweckt, du gehst auf die Straße, du denkst, jetzt wird sofort sich politisch alles verändern. Tut es natürlich nicht, weil wir in Legislaturperioden uns bewegen, weil wir bestehende Strukturen haben, Koalitionspartner, die wollen oder nicht wollen. Und das heißt, dieser berühmte Satz des Bohrens dicker Bretter schon richtig ist. Aber es ist schwer, es darzustellen. Und das ist die Herausforderung für uns in der Politik in Gänze. Mhm. Haben Sie recht.
Ja. Ja, dann kommen wir auch gleich schon zum nächsten Thema, was eigentlich auch oft schwer zu verstehen ist, und zwar, wir leben ja in der EU und es ist so super schwierig, EU-einheitliche Haltungsbedingungen zum Beispiel einzuführen für Schweine zum Beispiel. Und es geht ja jetzt alleine schon los mit der Kastration, alleine da ist es ja schon, gibt es ja große Unterschiede, schon innerhalb von unseren Nachbarländern. Warum ist es da wohl so schwierig, einheitliche Regeln zu schaffen?
Wir haben ja von der Grundstruktur her in der EU erstmal einen Harmonisierungsgedanken. Also wir machen eine ja eine grundsätzlich gleiche Ausgangslage, die dann in den Ländern auch verändert werden kann. Das sind ja zum Beispiel die Richtlinien. Die Richtlinien müssen ja national umgesetzt werden. Und jedes Land hat es dann in der Hand, auf diese Richtlinien noch was draufzulegen. Man kann nicht drunter bleiben, aber eben was drauflegen oder 1:1 umsetzen. Ja. Dass es eine bestimmte Offenheit in der EU gibt, ist auch richtig. Denn die Länder sind miteinander nicht vergleichbar, allein schon geografisch, geologisch, klimatisch etc. nicht. Da muss schon auch die Möglichkeit bestehen, dass beispielsweise für den Weinbau gegebenenfalls in Spanien andere Regeln gelten als für den Weinbau. Ich würde nicht sagen, in Westfalen gibt es Wein, aber wahrscheinlich dann in Hessen oder in Rheinland-Pfalz.
Ja.
Und das heißt, ein gewisser Spielraum, einen gewissen Spielraum muss es geben. Jetzt kommt aber hinzu, und das macht es dann schwer auch erklärbar, auch manchmal für mich schwer nachvollziehbar, dass wir natürlich ein auch sehr unterschiedliche Mentalitäten haben. Also ich bin halbe Niederländerin. Die Niederländer sehen manche Sachen eben, ja, ne, wo kein Kläger, da kein Richter, ne? Da wird dann eben nicht gefragt. Also wir hatten jetzt aktuell ein Beispiel, da ging es um das Thema Krampfischerei. Da hatte die EU die Möglichkeit eröffnet, aus einem bestimmten Fonds Mittel umzuwidmen für Hilfen für Krabbenfischer. Die Regeln waren relativ gut definiert. Da lagen jetzt niederländische Krabbenfischer neben deutschen Krabbenfischern in deutschen Häfen und sagten meine deutschen Krabbenfischer, wieso dürfen die das und wir nicht? Dann haben wir bei den Niederländern nachgefragt und gesagt, wieso macht ihr das? Das ist doch, habt ihr gefragt, ob ihr das dürft bei der EU? Und dann haben sie gesagt, nö. Ja, und das war nö. Also Mentalität ist auch eine andere häufig. Und hinzu kommt, dass natürlich auch die Fachlichkeit und der Vollzug ein anderer ist. Das heißt nicht, dass er bei uns besser sein muss. Das will ich damit nicht sagen. Aber dass zum Beispiel das Thema Tierwohl, das wird ja in Spanien auch diskutiert oder in Frankreich, aber da kommen die eben zu einem anderen Ergebnis, was Schwalbenböden angeht, beispielsweise. Und das führt am Ende dazu, dass wir so sehr unterschiedliche Verhältnisse haben in Europa. Und dann wir natürlich in Deutschland seit Jahren eine Politik auch haben, zum Teil im Bund und auf Landesebene, die sehr stark auf die Landwirtschaft fokussiert und diesen Bereich sehr ideologisch begleitet. Und das erschwert es dann nochmal.
Ja, ja. Genau, und ja, es wäre natürlich wünschenswert, aber wahrscheinlich kann man sich darauf nicht verlassen, dass das in nächster Zeit alles gleich wird, ne? Dass dieselben Produktionsbedingungen herrschen.
Also es ist, am Ende ist es dann aber auch eine Entscheidung des jeweiligen Landes. Ja. Also wenn wir sagen oder wenn die deutsche Gesellschaft sagt, ich will aussteigen aus dem Thema Töten von Eintagsküken. Und das ist in anderen Ländern erlaubt. Dann wird es am Ende dazu führen, dass natürlich wahrscheinlich mehr aus anderen Ländern nach Deutschland kommt. Aber dann fehlt eben hier auch der entsprechende Hinweis am Verbraucher, du kannst dir gerne die Augen zumachen, aber dann kommt das Produkt aus dem Ausland. Und das heißt, sehr viel offensivere Information, aber auch Kennzeichnung würde da helfen, da bin ich überzeugt.
Mhm. Ja, jetzt sind wir ja schon beim Thema Tierwohl. Es werden ja immer wieder im Fernsehen Aufnahmen gezeigt, die illegal auf Betrieben entstehen. Und ist ja keine Frage, dass wir solche Stalleinbrüche strikt ablehnen. Aber ehrlicherweise muss man auch manchmal sagen, die Bilder sind auch für uns Landwirte oft schwer zu ertragen, die dort zu sehen sind. Wir wissen, viel ist durch Licht zu machen und so weiter, aber trotzdem oft sind es auch prekäre Zustände dort. Und manchmal fragt man sich ja tatsächlich, ob es doch irgendwie ein grundsätzliches Problem in der Tierhaltung gibt oder ob das wirklich oft nur Einzelfälle sind. Was meinen Sie dazu? Ich bin mir da manchmal auch unschlüssig.
Also ohne Frage, es gibt auch unter Landwirten, unter Tierhaltern schwarze Schafe. Punkt. Aus, Schwurz. Ich war vor 2 Jahren war ich bei einer Schlachterei, die aber auch gleichzeitig sozusagen macht Notschlachtungen auch mit. Und der Schlachter dort, der nun wenig der Landwirtschaft sehr freundlich gegenübersteht, der hat mir auch schon mal das eine oder andere Foto gezeigt, wo man sehen konnte, da hat jemand auch mal mit einer Mistgabel in die Kuh gestochen. Das ist Tierquälerei, Punkt, Ausschluss. Und das gibt es unter Landwirten. Ich weiß aber auch, also das heißt, manche Bilder sind echt und die sind dann eben auch unerträglich und von denen muss man sich distanzieren. Das muss die Branche auch machen und das tut die Branche auch. Ja. Allerdings kenne ich eben auch persönlich Fälle von Betrieben, wo es vermeintliche Skandalbilder gab, die aber zusammengeschnitten worden sind und die wo wir es auch nachweisen konnten, Sie kennen ja auch die entsprechenden Fälle, ich traf auch Kollegen von mir, mit einer wahnsinnigen kriminellen Energie und auch Brutalität. Nur, und das geht halt dann häufig miteinander vermischt und hinzu kommen dann die Medien, die einfach auch nicht, wo das Hintergrundwissen auch fehlt. Deswegen kopiere ich einen Schwanz. Ja, nicht, weil ich da Spaß dran habe, sondern weil ich, wenn es mit Schweinen zu tun habe, ich weiß, dass sie das gerne mal anladen. Mit allen Folgen, die sich daraus ergeben. Nur so ein Beispiel, ne? Kannst du versuchen, das durch andere Maßnahmen dann aufzufangen. Aber das alles hatte ja auch mal seinen Grund entsprechend.
Ja, klar.
Und dies zu erklären, woran liegt das? Deswegen enthorne ich. Nicht, weil ich Rinder verstümmeln will, sondern weil ich in der Herde vielleicht auch vor Verletzungen schützen will, beispielsweise. Bis hin zur Frage des Kastenstandes. Deswegen ist es vielleicht gut, an der einen oder anderen Stelle eben nicht so wahnsinnig viel Platz zu haben, damit nicht der Ferkelwurf totgedrückt wird. Aber das muss man wissen. Und wenn man das nicht weiß, dann sind eben manche Bilder noch schlimmer zu ertragen.
Das ist so, genau. Aber trotz allem Erklärens scheint ja in der Politik inzwischen so eine Art Konsens entstanden zu sein, die Tierhaltung in Deutschland doch umzubauen. Die meisten Landwirte würden ihre Tiere ja auch wohl anders halten, beispielsweise auf Stroh oder mit weniger Tieren im Stall oder in Außenklimastellen. Aber dadurch steigen ja eben die Kosten, das ist klar. Und die Landwirte haben natürlich Angst, dass sie ihre Produkte ja nicht mehr konkurrenzfähig verkaufen können, ist ja klar.
Ja.
Und deswegen gibt es ja jetzt die Idee vom ehemaligen Landwirtschaftsminister Jochen Borchert, der ja ein ganz neues Konzept auf den Weg gebracht hat. Und ich wollte mal fragen, was Ihre Meinung dazu ist und ob Sie schon etwas verraten können, wie weit, also oft ist es ja das Problem, dass die Stallumbauten gar nicht genehmigt werden könnten, zum Beispiel durch die TA Luft, ob Sie schon wissen, ob sich da was tut, ob man die Genehmigungen leichter erreichen kann.
Also ich glaube, das Thema Tierwohl ist das entscheidende Thema jetzt nicht nur im Lauf dieser Legislaturperiode, sondern es wird uns begleiten, auch in den Wahlkampf hinein. Es begleitet die Landwirte, weil ihnen in diesem Bereich jegliche Planungs- und Rechtssicherheit inzwischen fehlt. Das ist ja nicht nur das Urteil, das wir haben im Bereich Kastenstand gewesen, sondern auch die Diskussion jetzt um Anbindehaltung etc. pp. Ich persönlich kenne fast keinen Landwirt, der mir nicht sagen würde, weißt du, Gitta, ich würde lieber den Bestand reduzieren. Lieber weniger, aber dafür mehr Qualität. Wobei ich an dieser Stelle auch sagen muss, die gesetzlichen Standards im Hinblick auf Fleischproduktion in Deutschland sind schon herausragend gut. Also auch ein nach ganz normalen gesetzlichen Standards erzeugtes Fleisch braucht den Vergleich weltweit nicht zu scheuen. Gilt dann auch für das Tier. Tierwohl. Da sind wir schon ganz, ganz, ganz weit vorne. Aber der große Wunsch von Landwirten und ihren Familien ist doch mehr Klasse statt Masse. Also wer will dann immer größer, länger, höher, breiter, sondern eigentlich auch, ich würde gerne meinen Bestand verkleinern und bekomme dafür aber dasselbe Geld oder mehr Geld.
Auf jeden Fall.
Und da kommen wir auf ein Grundproblem. Die Menschen wollen Gutes tun, aber manchmal bringen sie es noch nicht fertig, es dann auch umzusetzen. Also am Ende entscheidet über Tierwohl natürlich der Griff ins Portemonnaie an der Ladenkasse, am Restauranttisch oder gegebenenfalls bei der Bestellung von Fleisch zum Convenience-Produkt. Also das ist da ist die entscheidende Stelle. Und wenn wir wissen, wir haben ja die Untersuchung auch von Enneking in Osnabrück, dass am Ende nur 16% der Verbraucherinnen und Verbraucher bereit sind, mehr für Tierwohl zu zahlen und das bis allenfalls 30 Cent pro Kilogramm, dann wissen wir, dass wir nicht auf Freiwilligkeit an dieser Stelle setzen dürfen. Und da setzt ja das Borchert-Konzept an oder das oder der Bericht der Nutztierhaltungskommission, die eben dem Grunde nach sagt, wenn wir ein Mehr an Tierwohl wollen, brauchen wir an dieser Stelle die Möglichkeit finanzieller Ausgleichszahlung für die Landwirte, weil es nicht ohne weiteres freiwillig bezahlt werden wird. Das heißt, du brauchst ein rechtssicheres und praxistaugliches Finanzierungskonzept neben allen Beseitigung von Hürden im Baurecht, TA Luft, Wirrel etc. Und insoweit gibt es ja die Vorschläge, die die Borchert-Kommission vorgelegt hat. Da gibt es ja drei Säulen. Das eine ist, wir nehmen allgemeine Steuermittel. In dem Fall hätten wir eben keine Kostentragung durch den Konsumenten, auch keine Lenkungswirkung. Das zweite wäre eine Finanzierung über EU-Direktzahlung. Das würde aber eine riesen Unwucht geben. Dann würden alle Pflanzenwirte im Pflanzenbauer in Deutschland am Ende für Tierhalter zahlen. Und dann gibt es natürlich die Abgabenlösung, also Verbrauchssteuern, Anhebung Umsatzsteuer oder eine Sonderabgabe Tierwohl. Und ich persönlich glaube, über die Tierwohlabgabe ist ja viel gesprochen worden, dass sicherlich das wahrscheinlich dieser Tierwohl-Cent oder wie auch immer wahrscheinlich der erfolgreichste Weg ist, wenn er gut gemacht ist. Und insoweit hat die CDU-CSU-Bundestagsfraktion gemeinsam mit der SPD-Bundestagsfraktion die Bundesregierung ja aufgefordert, eine Machbarkeitsstudie und auch ein Finanzierungskonzept vorzulegen. Das soll dann im Februar, März vorgelegt werden. Und dieses Finanzierungskonzept muss im Grunde nach eben folgende Fragen auch beantworten. Wie ist es, wollen wir eine zeitgleiche Umsetzung für die Tierarten? Zurzeit ist es ja nicht der Fall. Nee. Wollen wir dann die Umlagefinanzierung? Ja, nein. Wollen wir eine verpflichtende Erhebung auf alle Produkte tierischen Ursprungs? Wollen wir die Mittel dann zweckgebunden nutzen und wollen wir gegebenenfalls auch differenziert nach Tierarten erheben? Das sind ja so solche Grundfragen, die auch gestellt werden müssen, bis hin dann eben zu der Frage, wie ist es mit der Organisation? Beispielsweise will man das über Privatwirtschaft machen, will man das über eine oder mehrere, wie läuft das dann mit der Absatzmengenerfassung, Umlagenerhebung, Verwaltung und so weiter und so fort. Also es sind noch einige Fragen zu lösen, aber es gibt den Bericht. Der Bericht hat eine wahnsinnige Breite auch erfahren in den Medien und auch in der Politik. Offiziell gibt es eigentlich keine Partei oder Fraktion, die sagt, wir würden das nicht mittragen wollen. Jetzt geht es dann eben am Ende um die Details und am Ende dann tatsächlich darum, auch Tacheles zu reden. Ja.
Ja, ich bin gespannt, ob sich da was tut, weil das wäre ja eigentlich eine große Chance gerade für, sage ich mal, bäuerliche Familienbetriebe.
Ja, absolut, absolut. Die würden endlich aus diesem Zielkonflikt auch rauskommen, in dem
genau.
man gestellt.
Richtig. Das wäre nämlich schon meine nächste Frage eigentlich. Wie Sie die Zukunft von den bäuerlichen Familienbetrieben sehen und ja, was die jungen Landwirtinnen und Landwirten, die vor der Frage stehen, ob sie einen Betrieb zu Hause übernehmen und wohin sie den entwickeln sollen, ja, was sie denen vielleicht raten können.
Also erstens kann ich die Frage nicht allgemein beantworten, weil es nicht den bäuerlichen Familienbetrieb gibt.
Das stimmt.
Es gibt Betriebe, die haben eine Eigenausstattung vielleicht mit 14 Hektar. Die können eigentlich ihr Ziel nur darin sehen, in Sonderkulturen was zu machen oder in Intensivtierhaltung. Ein Betrieb mit 500 Hektar, mit tollen Bodenpunkten, dann der kann wiederum anders agieren. Das heißt, es gibt nicht die Antwort für den jeweiligen Betrieb, sondern es muss für jeden Betrieb seine eigene Lösung, und zwar eine betriebswirtschaftliche Lösung, gefunden werden. Und was ich feststelle im Gespräch mit jungen Landwirtinnen und Landwirten ist, wahrscheinlich war noch nie eine Generation so hervorragend gebildet und ausgebildet wie diese. Da ist ein unglaubliches Expertise, unglaubliches Wissen, unglaubliche Kompetenz und auch eine hohe Sensibilität und Offenheit. Und das ist entscheidend. Wenn ich einen Betrieb übernehmen wollte, muss ich auch bereit sein, mich beraten zu lassen, offen zu sein für Neues und eben nicht den Betrieb zu übernehmen und zu sagen, okay, also wir haben jetzt hier 100 Stück Milchvieh mit Nachzucht oder wie auch immer, das haben wir immer so gemacht und das lassen wir jetzt auch so, sondern nein, du wirst jeden Betrieb sowohl bei einer Übernahme oder vor einer Übernahme, aber auch natürlich dann im Lauf des Betriebes immer wieder selbst evaluieren müssen und sagen müssen, bin ich hier noch auf dem richtigen Pfad? Und wenn diese Offenheit besteht, wenn in dieser Kombination mit diesen tollen jungen Landwirtinnen und Landwirten, dann glaube ich, also wenn ich mir persönlich um Landwirtschaft nicht bange, ich habe vorgestern länger mit einer jungen Landwirtin gesprochen, die derzeit, kommt auch aus Westfalen, sie kommt aus Westfalen. Ich weiß aber nicht, ob Ost, West oder wie auch immer Westfalen. Wir haben so viele Westfalen, ne?
Ja.
Und genau, also sie kommt aber aus Westfalen. Und sie macht gerade ein Praktikum bei einem Kollegen hier vor Ort. Sie ist gelernte Landwirtin, war jetzt 4 Wochen in Irland, hat ein Praktikum gemacht, macht jetzt hier ein Praktikum, weil sie sagt, ich wollte immer mal wissen, wie Politik eigentlich funktioniert. Und hat jetzt für mich erkannt, okay, es ist nicht so leicht, wie ich mir vorgestellt habe, aber hier werden schon entscheidende Dinge auch beschlossen. Also ich überlege, in die Politik zu gehen. Jetzt nicht gleich als Bundestagsabgeordnete, aber zu überlegen, ich mache irgendetwas. Und wir haben über die Frage gesprochen, fühlst du dich noch richtig wahrgenommen und wiedergegeben durch Medien, durch Gesellschaft? Und wo sie sagt, nein, gar nicht. Ich werde zunehmend ausgegrenzt. Ich habe mit Menschen zu tun, die über mich sprechen, ohne mit mir gesprochen zu haben. Über mich werden Bilder gezeichnet oder meine Familie, die mit der Realität nichts zu tun haben. Da muss man sich fragen, ob man einen Betrieb noch übernimmt. Und dann habe ich sie gefragt, du hast dir die Frage gestellt, wie ist deine Antwort? Und dann sagt sie, ja, ich werde den Betrieb übernehmen, weil ich es aus Leidenschaft mache. Und ich glaube, das ist entscheidend für die Landwirtschaft. Es ist eben kein Beruf, sondern es ist eine Berufung. Sie ist verbunden mit Leidenschaft, wo auch dieses Wort Leid mit drin ist. Und ich kann verstehen, dass viele, auch junge Landwirtinnen und Landwirte, heute das Gefühl haben, an der Wand zu stehen, ausgegrenzt zu werden. Die sich wünschen Rechts- und Planungssicherheit. Die sagen, jetzt geht doch fairer mit mir um, zeigt mir etwas mehr Respekt. Was habe ich euch eigentlich getan? Und dennoch glaube ich, dass wahrscheinlich die Zeitenwende oder die Chance, Dinge für diese Betriebe zu drehen, auch die Wahrnehmung wahrscheinlich so gut war wie lange nicht. Denn eines zeigt sich auch, das Interesse für Landwirtschaft ist so groß wie nie zuvor. Und das sind nicht nur Leute, die irgendwie ein schlechtes Gefühl haben oder jemand beleidigen wollen, sondern es gibt ein hohes Interesse für landwirtschaftliche Produktion. Nach wie vor ist der Landwirt einer der beliebtesten Berufe in Deutschland. Der Nachbar, der Landwirt ist, wird wahrscheinlich einer der geschätztesten Personen im Dorf sein. Was in der Regel fehlt, ist halt Wissen, Kenntnisse. Und wenn wir diese jungen Botschafter haben, die auch nahe bringen können, wenn wir es schaffen, diese ideologische auch Zerrissenheit von Politik ein Stückchen aufbrechen zu können, dann ist mir persönlich nicht bange um die Landwirtschaft.
Ja, das ist eigentlich schon ein ziemlich passendes Schlusswort, muss ich sagen.
Wow, wir sind doch noch nicht zu Ende, kann das schon sein?
Denn wir wären schon eigentlich durch, aber ja, wenn Sie noch Fragen haben an uns oder an die jungen Landwirte, dann stehen wir natürlich noch Rede und Antwort.
Ja, meine Frage wäre an junge Landwirtinnen und Landwirte, welche Informationen wünschen Sie sich von einer Bundestagsabgeordneten, einer Fraktion, einer Partei? Wollen Sie mitgestalten? Wenn ja, wie können wir Sie erreichen? Haben Sie Interesse für Politik? Und da rede ich jetzt nicht über bestimmte Parteien. Dann empfehle ich vielleicht auch mal ein Praktikum zu machen. Das kann man im Deutschen Bundestag machen. Das kann man bei Abgeordneten im Wahlkreis machen. Weil ich persönlich davon überzeugt bin, dass wir ein stärkeres Miteinander auch wieder brauchen zwischen Landwirtschaft und Politik. Am Ende sind wir dann nur gemeinsam stark, beziehungsweise am Ende kann man nur gemeinsam dann vielleicht diejenigen, die feindselig sind oder die nicht so mit entsprechendem Hintergrundwissen ausgestattet sind, auch überzeugen, Landwirten eine Chance zu geben. Und diesen Anspruch auf Fairness haben Sie vollkommen zu Recht. Ich kann immer nur sagen, bitte vertraut der Landwirtschaft und bitte schätzt wert, was wir an unserer eigenen Landwirtschaft in Deutschland noch haben. Und das kann ich für mich sagen. Ich will mir dieses Land ohne unsere Höfe, ohne unsere Landwirte, unsere Waldbauern, unsere Gärtner, unsere Winzer, unsere Fischer nicht vorstellen.
Ja, das will man sich ja auch eigentlich gar nicht vorstellen, ne? Genau.
Genau so ist es.
Ja.
Und dafür kann jeder einen Beitrag leisten.
Wichtig.
Und die besten Botschafterinnen und Botschafter für die Sache der Landwirtschaft sind die Landwirtinnen und Landwirte selbst. Sie sind am glaubwürdigsten. Und Sie können es auch am besten erklären.
Das ist so. Genau. Ja. Dann wären wir schon durch. Und ich würde versuchen, in der nächsten Woche den Podcast zu schneiden. Und dann würde ich Ihrem Mitarbeiter einfach nochmal zukommen lassen. Dann können Sie es nochmal anhören, ob es so für Sie in Ordnung ist. Und,
super. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und folgt dem Jungen Beete Forum auf Instagram.